Diese Folge wird unterstützt vom Holzmann Medienshop, deinem Partner in Sachen Fachmedien für Mittelstand und Handwerk.
Handwerk erleben. Der Podcast mit den spannendsten Geschichten aus dem Handwerk und darüber hinaus.
Heute blicken wir in ein Handwerk, in dem es aktuell nur wenige hundert Betriebe und etwa 2500 Mitarbeitende gibt. Und eine davon ist heute bei mir zu Gast. Und damit herzlich willkommen bei Handwerk erleben. Ich bin Max Hermannsdörfer und ich darf jetzt ganz herzlich Lea Wuttke-Dichter begrüßen. Sie ist Orgel- und Harmoniumbauerin. Herzlich willkommen, Lea.
Hallo und danke, dass ich dabei sein darf.
Lea, ich freue mich, dass du teilnimmst und alle, die jetzt zuhören, die wissen gar nicht, wo du dich gerade befindest. Ich kann dich sehen und ich sehe, du bist direkt an der Orgel, bist an deinem Handwerk quasi genau drin. Erzähl mal kurz, wo bist du gerade?
Ich bin gerade mitten in Fellbert. Hier haben wir nämlich vor kurzem eine Orgel restauriert und ich mache jetzt noch so die kleinen Restarbeiten und dann kann sie wieder jeden Sonntag in Gottesdienst gespielt werden.
Also das ist wirklich cool. Das hatten wir auch selten, dass tatsächlich direkt aus der Arbeitsstätte hier ein Podcast aufgenommen wird. Direkt am Arbeitsplatz. Das ist wirklich, wirklich cool. Jetzt ist eine Orgel etwas, was vermutlich alle kennen, wo jeder weiß, okay, da gibt es Pfeifen, da gibt es viele Tasten, da gibt es vielleicht noch Knöpfe, die man ziehen kann. Aber du bist ja nicht nur Orgelbauerin, sondern auch Harmoniumbauerin. Das gehört mit zu dieser Ausbildung. Was ist denn ein Harmonium genau?
Ja, das ist im Prinzip eine Orgel in Mini-Format, die man mit den Füßen betätigt. Also ich muss jetzt mal zugeben, ich habe noch nie ein Harmonium gebaut. Aber der Beruf, der heißt einfach so. Und da gibt es halt eben so zwei kleine Bälkchen, die man halt eben tritt. Somit läuft die Orgel und dann, also das Harmonium, und dann kann man eben wie an einer normalen Orgel auch Register ziehen. Und dann gibt es ein Manual. Also ungefähr 56 Tasten sind das in etwa. Und im Prinzip tatsächlich eine Orgel in klein, die ohne Strom funktioniert.
Ah, okay. Hat dieses Harmonium dann auch Pfeifen wie eine Orgel?
Nee, nicht ganz. Also es gibt bestimmt welche, die haben Pfeifen, aber die haben eher so eine Art, das kann man sich vorstellen, wie eine Mundharmonika oder so. Also die haben dann so, wie heißt das jetzt?
Der Fachbegriff weiß ich jetzt auch nicht, aber Mundharmonika, ja, da entstehen die Töne auch durch den Luftfluss, der dann durch die einzelnen, ich weiß nicht, sind es Kammern, sind es Öffnungen, ich kann dir den Fachbegriff nicht sagen.
Also das heißt Harmonienzungen, ich habe nur irgendwas gesucht gerade, womit ich das besser erklären kann. Also das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Lineal, ein Metalllineal, was man jetzt an der Tippkante hält und das dann in Schwimmung bringt. Also so in etwa kann man sich das vorstellen.
Okay, das können sich vielleicht der eine oder andere noch vorstellen. Ich habe das in der Schule immer gemacht, mit dem Lineal am Tisch. Das hat immer die Lehrer ein bisschen genervt, aber ja, ich kann mir vorstellen, wie diese Töne dann entstehen. Wir bleiben aber heute mal schwerpunktmäßig bei den Orgeln und beim Orgelbau oder auch bei dem, was du jetzt gerade machst. Du bist also in einer Kirche aktuell.
Ja.
Ich denke, Kirchen, das sind auch die Orte, wo die allermeisten Orgeln zu finden sind, oder?
Genau, also in Kirchen oder auch in Philharmonien oder Konzertsälen, da gibt es auch welche. Gibt aber auch welche, die haben die zu Hause bei sich im Wohnzimmer stehen. Was ich sehr beneide übrigens.
Die sind dann vielleicht ein bisschen kleiner dimensioniert als manche Kirchenorgeln, aber ja, es gibt sicher auch Leute, die haben daheim eine Orgel stehen. Warum auch nicht? Jetzt nehmen wir auf, wir haben heute Montag, der 30.06. Es hat deutschlandweit, glaube ich, weit über 30 Grad aktuell. Hast du mit einem der kühlsten Arbeitsplätze aktuell in der Kirche?
Nee, also ich habe hier eine Kirche erwischt, die jetzt auch gerade, ich gucke, fast 27 Grad hat.
Ach, tatsächlich. Ich dachte, Kirchen, die sind immer kalt, also es ist angenehm zu arbeiten im Sommer.
Nee, also hier jetzt gerade nicht, weil vielleicht liegt es auch daran, weil gerade eben alle Türen auf waren. Hier war nämlich ein Vogel in der Kirche, den ich noch versucht habe, hier rauszuscheuchen. Es hat auch funktioniert. Ich konnte den dann raustragen. Vielleicht hat sie sich jetzt auch dadurch ein bisschen aufgewärmt. Aber also doch, meistens sind Kirchen doch recht kühl. Also
generell ein angenehmer Arbeitsplatz im Sommer, wenn man die richtige Kirche getroffen hat. Und wenn keine Vögel in der Kirche sind.
Auf jeden Fall.
Kannst du mal erklären, was hast du dann heute bisher so gemacht an dieser Orgel?
Also ich habe hier auf jeden Fall mal geguckt, wie die Stimmung ist von der Orgel. Ich habe die ganzen Techniksachen nochmal durchgeschaut, ein bisschen nachreguliert, weil so eine Orgel, die hat ja wirklich super viele Mechanikteile und die müssen ab und an mal überprüft werden und auch mal nachjustiert werden. Und das habe ich im Prinzip jetzt die letzten 3 Stunden, 4 Stunden gemacht.
Ist das so eine Dauer, wo du sagst, ja, man braucht da locker mal 3, 4 Stunden, bis man alle Teile, alle Mechaniken einmal geprüft hat? So eine Orgel ist doch riesengroß, oder?
Also, es kommt vor, dass man mal einen ganzen Tag an so einer Mechanik sitzt. Manchmal sind es aber auch nur 15 Minuten. Also, es kommt immer auf die Orgel drauf an. Hier bei ihr ist das jetzt so, die wurde ja jetzt gerade erst gemacht, die muss ich erst mal setzen. Jetzt ist es warm, Luftfeuchtigkeit ist hoch, es ist total drückend und die Holzteile arbeiten natürlich. Und wenn, ja, die Stimmung an sich, die geht eigentlich recht schnell. Also, wenn ich die jetzt stimmen würde, also richtig durchstimmen würde, wäre ich jetzt bei 18 Register auch so dreiviertel Tag beschäftigt ungefähr.
Okay, also eine Orgel zu warten, zu restaurieren, ist zeitintensiv. Ja? Ich kenne die meisten Orgeln nur von unten aus der Kirche. Wenn ich mal nach oben geguckt habe, sieht man riesige Orgelpfeifen. Wenn man mal oben auf der Empore ist, dann sieht man, okay, hier wird gespielt, hier gibt es mehrere. Ja, das kannst du jetzt erklären, wie genau eine Orgel aufgebaut ist und wie sie klingt. Aber es gibt mehrere, ja, es sind keine Tastaturen, es sind auch keine Klaviaturen. Was sind die Fachbegriffe für die Tasten, die man spielt bei einer Orgel?
Tatsächlich Tasten.
Das
Also bei
sind die
uns
Tasten, aber die
heißen.
sind in verschiedenen Reihen angeordnet. Also es gibt mehrere Reihen meistens, ne?
Genau, also hier sieht man zum Beispiel gerade 2 Reihen. Also heißt, die Orgel hat 2 Manuale. Und gibt Orgel mit 7 Manualen, es gibt welche mit 3, also das variiert dann auch immer gerne mal.
Okay.
Ja, wie ist eine Orgel aufgebaut? Also erstmal der Spieltisch, man sieht dann eben hier auch die Register und so. Man guckt dann auf ein Fußpedal noch drauf und ja, und wenn man jetzt mal von den Registern weiter in die Orgel geht, hat man super viel Mechanik, wenn die auch mechanisch gebaut ist. Da gibt es auch noch Unterschiedlichkeiten. Dann sieht man also wirklich mega viele Stränge, die durch die Orgel dann auch gehen und verschiedene Etagen mit Pfeifen. Also jedes Register hier, jeder Knopf hat natürlich eine ganz eigene Reihe an Pfeifen. Wenn es 56 Tasten sind, sind es 56 Pfeifen auf einer Reihe. Es sei denn, die haben mehrere Chöre. Wenn es eine Mixtur ist, dann hat sie 56 mal 4 oder 5 Pfeifen drauf, je nachdem. Und ja, und die großen Pfeifen, die man sieht, wenn man auf eine Orgel guckt, das sind die sogenannten Prospektpfeifen. Die beinhalten auch eigentlich immer ein sehr wichtiges Register in der Orgel, und zwar unter anderem auch ein Register, mit dem man die ganze Orgel stimmen kann.
Ich habe gelesen, manche Pfeifen funktionieren gar nicht. Die sind da nur zur Zierde, für die Optik angebracht. Auch das
Ja.
gibt's.
Ja. Es gibt sogar welche, die sind eigentlich aus Holz, das sieht man aber von unten gar nicht. Dann wurden die so angemalt wie richtige Pfeifen. Und dann kommt man hoch und guckt da ein bisschen blöd aus der Wäsche.
Okay, wir reden da ja nicht von 10 oder 20 Pfeifen, sondern wir reden da ja teilweise von Tausenden
Ja.
Pfeifen. Ich meine, die größte Orgel in Deutschland hat 18.000 Pfeifen. Das ist ja Wahnsinn. Was gibt's da alles zu warten, wenn du an so eine Orgel hinkommst? Was tust du da genau?
Also ich überprüfe erstmal die Technik, ob alles funktioniert, ob alle Töne auch vernünftig ziehen, weil bei so einer Orgel kann man ja auch die Manuale übereinander koppeln. Und man kann im Prinzip kann man ja erst stimmen, wenn alle Manuale richtig gekoppelt sind. Und ja, die Mechanik zieht. Bei einer elektrischen Orgel ist das natürlich egal, da kannst du ja koppeln, wie du willst, da passiert nichts. Und ja, und dann fange ich an, mir die Windanlage anzugucken, ob alles dicht ist, ob das Leder noch gut ist, der Motor wird geölt. Und dann fange ich an zu gucken, ob die Orgel denn sehr verstimmt ist. Also es gibt 3 unterschiedliche Kategorien, wie man eine Stimmung vornehmen kann. Es gibt einmal die Teilstimmung, da stimmt man dann eigentlich nur die Zungenregister, also die Trompeten und Schalmeien, wie das alles heißt. Dann gibt es eine Nebenstimmung, da wird neben den Zungen dann nochmal geguckt, ob mit den anderen Pfeifen alles okay ist. Und dann werden da auch nur teilweise Pfeifen gestimmt oder auch teilweise nur Register, die eben zum Beispiel einen Deckel haben, die rutschen dann gerne mal. Und eine Hauptstimmung ist, man guckt sich jedes Register an, man guckt sich alle Registriermöglichkeiten an, ob da alles in sich dann stimmt. Und manchmal schnappt man sich da mal ein Stimmgerät und stimmt dann mal ein Register durch und auf dieses Register zieht man dann alles. Und ja, da gibt's eigentlich super viele Möglichkeiten.
Es ist super interessant. So eine Orgel ist ein sehr, sehr komplexes Instrument, meiner Meinung nach. Ich kann keine Orgel spielen, aber es wirkt für mich so, als wäre es wahnsinnig kompliziert. Wie schwer ist es wirklich, Orgel zu spielen?
Das weiß ich nicht so genau, weil ich spiele selber gar keine Orgel. Ich klimper nur ein bisschen rum, wenn ich am Ende gucken muss, ob alles denn stimmt. Und das war's. Also ich kenne Leute, die spielen wirklich fantastisch und verdammt gut Orgel. Und das sieht bei denen immer so wahnsinnig einfach aus. Aber wenn man sich dann selber dahin setzt und das versucht, da verknoten sich meine Beine manchmal. Also das ist dann schon ein bisschen schwierig.
Das ist ja auch noch ein Unterschied zum Klavierspielen oder zum Keyboard. Klar, auch beim Keyboard oder Klavier hast du Fußpedale, mit denen du die Töne oder das, was du spielst, beeinflussen kannst. Aber bei der Orgel spielst du ja sogar auch mit den Füßen. Das ist, also finde ich völlig absurd.
Es gibt ja auch an der Orgel auch manchmal diese Pedale, die man auch bei einem Klavier sieht. Das sind dann auch so Hebel, nur sind das in dem Fall dann keine Pedale, womit man jetzt den Ton länger halten kann. Das tut eine Orgel ja eher so. Solange man den Ton drückt, man kann den jetzt 30 Jahre halten und der funktioniert immer noch. Aber diese Pedale, die sind dann dafür da, um zum Beispiel Koppeln zu schalten und je nachdem, ob es eine mit einem sozusagen mit einer Sätzeanlage ist, kann man dann auch verschiedene Kombinationen dann weiterschalten, mit den Füßen auch. Also das hat die Orgel jetzt hier nicht. Aber es gibt welche, die haben da unendlich viel Kram.
Ja, das ist super interessant. Also an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn ihr das nächste Mal in der Kirche seid, schaut euch mal die Orgel an und schaut mal, was ihr so sehen könnt und wie das so aussieht. Dann wisst ihr auch, was die Lea, was du hier jetzt gerade erzählt hast, wie die Orgel bei dir jetzt aktuell aussieht. Lea, lass uns mal ein paar Jahre zurückschauen, weil du hast dieses Handwerk ja gelernt. Du bist ausgebildet in diesem Handwerk. Warum hast du dich für diese Ausbildung entschieden?
Das ist auch eine lustige Geschichte. Also ich wollte eigentlich Gitarrenbauerin werden. Das hat sich aber irgendwie nicht ergeben, weil die Verhältnisse dafür einfach nicht gestimmt haben mit Betrieb, der irgendwie erst in Köln gewesen ist, wo ich hätte lernen können. Ja, meine Eltern, die haben dann irgendwann so gesagt, wusstest du eigentlich, dass es in Mönchengladbach einen Orgelbauer gibt? Und dann habe ich gesagt, nö. Ich habe vorher auch noch nie irgendwas mit Orgeln am Hut gehabt, muss ich sagen. Also ich habe es mir dann angeguckt. Das erste Praktikum habe ich, ich glaube, Anfang 2016 gemacht. Das zweite dann irgendwann im Juni, Juli, glaube ich, nochmal. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht.
Okay, zwei Praktika, weil du einfach genauer wissen wolltest, wie sieht dieser Job aus? Oder was war der Grund?
Genau, weil ich fand das einfach klasse. Also so ein altes Holzhandwerk mit Musik kombiniert, das ist ja so das Ding für mich damals gewesen. Somit war es dann eigentlich auch schon direkt um mich geschehen. Also Holzarbeiten fand ich schon immer super. Musik habe ich schon immer geliebt und immer selber gerne gemacht. Ja, also ich kann einfach neben der Arbeit auch musizieren und das ist schön. Auch wenn ich keine Orgel spielen kann, aber es reicht mir schon, wenn ich so zwei Tasten drücke und merke, wow.
Hast du dann damals, als du dich für diesen Beruf entschieden hast, für diese Ausbildung entschieden hast, hast du gewusst, dass Orgelbauer, Orgelbauerin ein eigener Beruf ist? Weil das läuft irgendwie alles so unterm Radar und die ganzen Handwerksberufe, die weiß man normalerweise nicht, wenn man im Handwerk nicht drin ist. Hast du gewusst, dass es diesen Job an sich gibt?
Nö. Das wusste ich erst, nachdem ich dann erfahren habe, dass es dann Orgelbauer gibt. Da habe ich mich mal damit beschäftigt und war sehr erstaunt. Also Wahnsinn einfach.
Mhm. Kannst du ein bisschen was aus deiner Ausbildung erzählen? Wie läuft die Ausbildung zur Orgel- und Harmoniumbauerin genau ab?
Also es gibt eine einzige Schule in ganz Deutschland, die diesen Beruf ausbildet und die ist in Ludwigsburg in Baden-Württemberg, in der Nähe von Stuttgart. Und in meiner Klasse waren damals, wie viele waren wir denn da? Ich glaube 22. Ich war das einzige Mädel und in der Parallelklasse gab es noch ein paar Mädels. Also insgesamt waren wir, glaube ich, irgendwie 40 Schüler und Schülerinnen. Und genau, es gab dann 6 Blöcke. Ich musste also 6 mal 5 Wochen oder 7 Wochen dann zur Schule fahren. Und dann haben wir dort alles Technische über die Orgel gelernt und haben auch in der Werkstatt mal eine Pfeife bauen dürfen. Ja, und in meiner Ausbildungszeit war ich hauptsächlich eigentlich fast nur im Außendienst unterwegs. Also mit Orgelreinigungen, Stimmungen, Wartungen. Ich habe aber auch hin und wieder mal in der Werkstatt mitgebaut an neuen Orgeln. Mhm. Ja, und als Abschluss, nachdem man 3,5 Jahre dann eben diese Ausbildung gemacht hat, musste man so ein kleines Mini-Örgelchen bauen, portativ heißt das. Und das steht heute noch bei mir im Wohnzimmer.
Und das ist wirklich spielbar, also eine kleine, kleine Orgel.
Genau, also man hat hinten so ein kleines Bällchen dran, das kann man dann aufblasen und dann zudrücken und dann kann man spielen.
Ach, wie cool. Das ist ja auch eine schöne Erinnerung dann an diese Ausbildung.
Auf jeden Fall.
Wie ging es danach für dich weiter?
Ich bin im Betrieb geblieben, wo ich meine Ausbildung gemacht habe und habe dann auch meine Tätigkeit halb Werkstatt, halb Außendienst weitergemacht. Also ich habe auch viel an neuen Orgeln auch mitgebaut und weiterhin Außendienst getätigt. Dann habe ich irgendwann dann nach, jetzt muss ich mal eben überlegen, also ich glaube, das war 2024 habe ich dann meinen Ausbildungsbetrieb verlassen, wegen gesundheitlichen Problemen und bin dann in einen anderen Betrieb gewechselt, den ich dann aber auch irgendwann wieder verlassen habe und jetzt bin ich nur noch hauptsächlich im Außendienst unterwegs und finde es super.
Das heißt, du fährst in der Woche mehrere Orgeln an, mehrere Kirchen an und schaust, ob da alles so läuft, wie es laufen soll.
Genau, und ich stimme die Orgeln und repariere auch mal was und ich lerne viele Orgeln auf jeden Fall kennen.
Und unterscheiden sich die Orgeln alle oder sind die alle ähnlich vom Prinzip, vom Aufbau her oder gibt es da wirklich krasse Unterschiede?
Also je nachdem, wenn ich jetzt, es gibt ja so ein paar Orgelbaufirmen, die man hier immer wieder mal hat, wenn man im Außendienst unterwegs sind. Klar, die sind ähnlich aufgebaut und so, aber trotzdem, die sind alle unterschiedlich. Also das kann man so ein bisschen vergleichen mit Autos. Die sind zwar alle irgendwie ähnlich aufgebaut, aber trotzdem, jedes fährt sich anders, jedes klingt anders und sieht auch anders aus. Also genau. Und dann gibt es natürlich verschiedene Arten, wie man eine Orgel aufbauen kann. Es gibt pneumatische Orgeln, die funktionieren nur mit Wind. Dann gibt es pneumatisch-elektrische Orgeln, die funktionieren mit Wind und Elektrik. Mechanische Orgeln, da ziehst du Hebel und bringst alles durch Hebelwirkung und so weiter und so fort in Bewegung und zum Klingen. Und dann gibt es auch reine elektrische Orgeln, die funktionieren dann nur auf elektrisch.
Der Vergleich zum Auto finde ich schön. Ne? Verschiedene Modelle, Funktionsweise immer ähnlich, aber trotzdem dann auch für dich immer wieder irgendwas Neues. Und ich denke, du entdeckst dann auch in der Wartung immer wieder neue Herausforderungen, die du dann irgendwie bewältigen musst.
Auf jeden Fall, man lernt nicht aus.
Hast du denn irgendein Projekt, irgendeine Orgel, was dir mal besonders in Erinnerung geblieben ist? So dein spannendster Auftrag. Hast du da was?
Definitiv. Also erstmal der Neubau in Erkelenz damals, da haben wir, das war noch in meinem Ausbildungsbetrieb, da haben wir eine Orgel neu gebaut mit über 50 Registern, wo ich hinten die 32 Fuß Kegellade gebaut habe. Und das war auch so eine Sache, das habe ich vorher noch nie gemacht. Dann steht das da und man denkt sich, wow, das steht jetzt einfach für immer in dieser Kirche. Und es ist einfach total wahnsinnig, wenn man dann daran denkt, das habe ich gebaut, das klingt, es funktioniert einfach. Ja, und was ich noch erlebt habe, das war auch vor ein paar Jahren, da wurden wir zu einer Orgel gerufen und da funktionierten ein paar Töne nicht. Und der Organist sagte schon, ja, hier fliegen auch Fledermäuse durch die Kirche. Ja, und dann sind wir da schon hingefahren und haben uns gedacht, wir wussten schon, was Sache ist. Wir kamen an, sind in die Orgel gegangen, es hat nach Verwesung gerochen, dann war klar, die lagen in den Pfeifen unten drin, die Fledermäuse verwest und obendrauf noch welche, die gelebt haben. Die konnten wir auch noch retten. Also es haben 5 oder 6 Fledermäuse überlebt. Aber das sind halt so Seiten im Beruf des Orgelbauers, die hat man immer wieder mal, dass da irgendwelche tote Vögel oder so drin liegen. Mhm. Das bleibt einem dann auch gerne mal in Erinnerung. Aber ansonsten, wenn ich Orgeln stimme, warte, ich habe den ganzen Tag so eine Kirche dann für mich alleine und ist einfach schön. Also gibt auch stressige Tage, aber ist immer schön eigentlich.
Ja, glaube ich. Man hat meistens eigentlich seine Ruhe. Außer man, klar, wenn man stimmt oder so, klar, dann hat man einen Sound, aber sonst ist doch eine Kirche eigentlich ein sehr ruhiger Arbeitsplatz.
Definitiv, auf jeden Fall.
Ja, und hatten wir ganz am Anfang im besten Fall auch einen kühler Arbeitsplatz, aber das führen wir jetzt nicht nochmal aus. Ich habe aber am Anfang gesagt, es gibt nur noch wenige hundert Betriebe, wenige hundert Orgelbauer und auch nicht viele Mitarbeitende, die in diesem Handwerk arbeiten. Aber gefühlt hat doch jedes kleine Dorf hier in Deutschland mindestens mal eine Kirche, in der auch eine Orgel steht. Ist das nicht ein Riesenungleichgewicht, dass es viel zu wenig Betriebe gibt und viel zu viele Orgeln, die irgendwann auch mal restauriert und gewartet werden müssen?
Also ich sag mal so, wenn das jetzt in diesem Gleichgewicht ist, dann hat man natürlich mehr Arbeit, ne?
Für euch natürlich. Aber schafft ihr das überhaupt? Schafft ihr das überhaupt, dieses Pensum abzuarbeiten?
Doch, eigentlich schon. Also es gibt natürlich Zeiten, an die ich mich auch noch erinnere. Da war das schon, da hat man Reinigungen auf die nächsten 2-3 Jahre noch geschoben. Aber ansonsten, doch, das schafft man eigentlich ganz gut. Also wenn alle an einem Strang ziehen, dann klappt das auf jeden Fall. Also ist meine Erfahrung. Kann natürlich sein, dass irgendwo anders voll die Hütte brennt und die überhaupt nicht wissen, wohin mit dem ganzen Kram. Aber ich für meinen Teil kann sagen, es funktioniert ganz gut.
Lea, was würdest du denn sagen, was fasziniert dich am meisten an deinem Handwerk?
Was mich wirklich am meisten fasziniert ist, tatsächlich, man baut so ein Ding und es bleibt immer da stehen. Wenn man sich mal so Abschnittgeorgeln anguckt, die stehen hunderte Jahre da und die stehen einfach noch. Und was mich auch unheimlich fasziniert ist, was man auch manchmal so in alten Orgeln noch sieht. Also so alte Pfeifen, wo man noch Spuren und Intonationen sieht, die ein Orgelbauer da vor 300 Jahren gemacht hat. Im Gehäuse von innen, wenn man da noch irgendwas, so Zapfen sieht, die auch schon unglaublich alt sind. Der Mensch, der das Gehäuse gebaut hat, der lebt ja dann auch einfach nicht mehr. Und das ist dann einfach wie so ein Orgelbauer-Tagebuch irgendwie. Also man sieht genau, was hat man sich dabei gedacht. Und warum ist es so? Man hört die Orgel dann und irgendwie erzählt sie auch eine Geschichte. Und wenn ich dann so ein Instrument stimmen darf und dafür einen Teil beitragen darf, dass diese Orgel auch weiterhin so besteht, das ist einfach wunderschön. Und man sieht dann auch, die Leute sind glücklich, wenn so eine Orgel wieder stimmt und super aussieht nach einer Reinigung zum Beispiel. Und das ist das, was mich eigentlich so am meisten erfreut an meinem Beruf.
So eine Orgel ist natürlich auch ein wichtiges Prestigeobjekt für die Kirche. Sie klingt nicht nur mächtig und schön und voll, sondern sieht einfach auch toll aus und ist, glaube ich, wirklich so ein Aushängeschild auch für eine Kirche, wenn die Orgel einfach passt.
Ja, also manche Kirchen haben das ja, da geht man, also ich mache das immer gerne so, ich gehe dann bis zum Altar nach vorne, drehe mich dann um und dann lasse ich das alles auf mich wirken.
Das volle Erlebnis dann einmal mitnehmen.
Ja.
Ah, richtig schön. Also ein sehr, sehr schönes Handwerk hatten wir bisher bei uns im Podcast noch nicht. Deshalb bin ich froh, dass du über dieses Handwerk jetzt bei uns ein bisschen was erzählen konntest. Lea, ich hätte zum Abschluss noch einen kleinen Schlussblock. Ein paar Fragen, die wir allen unseren Gästen stellen. Und ich würde sie dir gerne auch stellen. Die erste Frage, gibt es irgendjemanden, mit dem du gerne mal einen Tag tauschen würdest? Mal das erleben, was irgendwer anderes erlebt?
Doch, es gibt Windanlagenmechaniker und das finde ich irre cool, wenn ich dann so Videos sehe, die stehen dann da auf so Windkraftanlagen und haben da so eine mega geile Aussicht. Also wenn ich das mal so für einen Tag machen könnte, das wäre eigentlich schon ziemlich cool.
Ich sag dir was, ich habe das auch auf meiner Liste. Das zwar dann eher aus beruflichem Kontext, dass ich mal jemanden begleiten möchte, der auf so eine Windkraftanlage hochfährt. Wenn es da mal irgendwo einen Termin vor Ort gibt, ich sag dir Bescheid.
Oh, cool.
vielleicht kriegen wir das mal hin. Zweite Frage, was war für dich die beste Entscheidung, die du je getroffen hast?
Es war definitiv die Ausbildung zur Orgelbauerin zu machen, weil ich habe in der Schule damals auch meinen Mann kennengelernt und er ist auch noch Orgelbauer. Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätten wir uns wahrscheinlich auch nicht kennengelernt. Also vielleicht auch doch, weil wir ja ziemlich nah ineinander gewohnt haben, muss man sich auch mal überlegen. Wir kommen eigentlich beide aus derselben Ecke und lernen uns einfach in Baden-Württemberg kennen. Also
Das ist aber doch auch eine super gute Geschichte.
Mhm.
Wow. Ja, aber trotzdem, hättest du diesen Job damals nicht angenommen, die Ausbildung nicht gemacht, ich weiß nicht, ob du dann jemals zum Orgelbau irgendwie gekommen wärst, aber das ist ja super. Ich habe das bei Instagram gesehen, dass dein Mann auch Orgelbauer ist, und ich habe gesehen, er ist Glockensachverständiger, also er baut dann die Glocken, die im Kirchturm zum Beispiel hängen, oder arbeitet an den Glocken.
Ja, also er arbeitet an den Glocken, er baut die aber nicht selber. Also Glockensachverständiger heißt, der gibt die in Auftrag, der entwirft die, begleitet auch, das kann er eigentlich besser erzählen als ich. Also.
Vielleicht ergibt sich da mal ein zweiter Podcast draus. Aber auch das wirklich super toll und sehr schön, da auch die Bilder und Videos dann zu sehen. Aber auch das, ja, anderes Handwerk. Behandeln wir vielleicht mal in einer anderen Folge, wenn es dann um Glockenbau geht. Ich habe eine weitere Frage für dich. Was bedeutet für dich Handwerk im Allgemeinen?
Man schafft etwas mit seinen eigenen Händen, wovon man dann ein Leben lang was von hat. Und auch noch die Menschen, die danach kommen.
Lea, ich habe zum Abschluss noch 4 Begriffe, mit der Bitte, dass du ganz kurz und knapp auf diese Begriffe antwortest.
Ja.
Was ist Heimat für dich?
Mein Zuhause.
Und das ist wo?
Das ist in Nettetal, das ist in der Nähe von Venlo, liegt so zwischen Mönchengladbach und Holland, Niederlande, Entschuldigung.
Nächster Begriff, hast du irgendein Vorbild?
Ich finde Brian May richtig cool, also der Gitarrist von Queen.
Oh. Du spielst selbst Gitarre, ne?
Genau, also seit ich 7 Jahre alt bin, das hat so ein bisschen nachgelassen, aber wenn ich eine Gitarre in die Hand nehme, weiß ich eigentlich immer sofort, was ich irgendwie spielen könnte.
Ah, cool. Okay, schön. Finde ich gut. Ich bin selbst Gitarrist. Ich spiele selbst Musik. Ich mache selbst Musik und Gitarristen als Vorbilder finde ich gut. Nächster Begriff. Was ist Glück für dich?
Wenn man wunschlos glücklich ist, wenn alles ausgeglichen ist, zu Hause, Heimat, Beruf, wenn mit den Freunden alles stimmt, wenn in der Beziehung alles klappt, wenn in der Familie alles super ist.
Letzter Begriff. Hast du irgendein Motto?
Das lübt schon.
dann typisch oder passend zur Region, in der du dich da befindest. Ne?
Mhm.
Sehr schön. Du, dann wünsche ich dir weiterhin, dass alles läuft, alles lübt. Ich komme nicht aus NRW, deshalb versuche ich es gar nicht erst. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und ganz viel Spaß in deinem Beruf. Vielen herzlichen Dank, dass du hier zu Gast warst bei uns bei Handwerk erleben.
Ja, super. Vielen Dank auch und das Gleiche wünsche ich auch für dich.
Mach's gut, Lea. Ciao.
Tschüss.
Das war's mit Handwerk erleben. Dir hat diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei deiner Podcast-Plattform. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen findest du unter handwerker-radio.de.
Diese Folge wurde unterstützt vom Holzmann Medienshop, deinem Partner in Sachen Fachmedien für Mittelstand und Handwerk.